Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Der Begriff vom Völkermord, gerade haben wir ihn diskutiert, im Zusammenhang des Ukraine-Kriegs, ein Begriff, der ganz sicher auf das zutrifft, was den Sinti und Roma im Zweiten Weltkrieg widerfahren ist. 200.000, manche Schätzungen sagen auch 300.000, wurden in dieser Zeit getötet, aber auch jenseits dessen waren sie schon immer diskriminiert, ihre Kultur, ihre Geschichte nicht anerkannt oder wenn überhaupt dann zum Klischee erklärt. Antiziganismus ist ein weit verbreitetes Problem, bis heute. Die neue Bundesregierung will offenbar mehr dagegen tun, indem sie jetzt einen Antiziganismusbeauftragten ernennt. Und es ist der Anwalt Mehmet Daimergüler, bekannt geworden als Vertreter der Nebenklage im Münchner NSU-Prozess. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Warum haben Sie dieses Amt übernommen?
Ich habe meine anwaltliche Tätigkeit immer als Menschenrechtsarbeit gesehen und habe auch als Anwalt immer wieder Mandantinnen und Mandanten aus der Community gehabt, die einfach Opfer von Unrecht waren. Und das Thema hat mich schon sehr, sehr lange auch politisch beschäftigt in den letzten Jahren. Und als ich dann gefragt wurde, ich habe schon überlegen müssen, denn es ist eine ganz andere Tätigkeit, es ist eine ganz neue Tätigkeit. Und am Ende die Frage, wo hast du die Chance, mehr zu erreichen? Und ich habe mich beraten mit vielen Freundinnen und Freunden und allem zugeraten. Und ich mache es mit dem heiden Respekt, mache ich vor der Aufgabe.
Zumal Sie auch der Erste sind in diesem neu geschaffenen Amt. Das heißt, Sie werden da schon mal ein bisschen Zeichen setzen wollen. Was haben Sie vor?
Ich will zum einen die vielfältige, reiche Community, die es gibt in Vereinen, Verbänden, Initiativen, in Kunst und Kultur. Ich will mich mit diesen Menschen intensiv austauschen. Ich möchte verstehen, was aus der Perspektive der Betroffenen wichtig ist. Natürlich habe ich selber einige Themen, die mir wichtig sind. Und ich möchte aber die Chance haben, das auch gegenzuspielen. Ja? Sinti und Roma leben in Deutschland, das was heute Deutschland ist, für über 600 Jahre. Ja? Und ich glaube, es ist an der Zeit, dass dieses Leben am Rande, dieses Ausgegrenztsein, dass es aufhören muss.
Es gab ja schon mal eine Kommission, eine Antiziganismuskommission, die im letzten Jahr ihren Bericht vorgelegt hat im Auftrag des Bundesinnenministeriums. Da wurde Diskriminierung schon dokumentiert. Aber was ist für Sie eigentlich ganz konkret die Diskriminierung im Alltag für Sinti und Roma in Deutschland?
Ich glaube, dass Sinti und Roma im Arbeitsleben Benachteiligungen erfahren, dass Arbeitsagenturen dieser Minderheit nicht die guten Jobs anbieten, dass auch am privaten Arbeitsplatz es Probleme gibt, wenn ein Mensch sich als Angehöriger der Community zu erkennen gibt. Ich hatte einen Mandanten, der wurde von einem Kollegen jetzt in Anführungsstrichen geoutet und ein massives, unglaubliches Mobbing setzte ein von Kolleginnen und Kollegen, aber auch geduldet von der Geschäftsführung. Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Und das andere Problem ist sicherlich Antiziganismus unter manchen Polizeibeamtinnen und Beamten. Ja. Ich sehe immer wieder, dass Menschen aus der Community vorschnell beschuldigt werden, aber Menschen aus der Community, die Opfer werden, in ihrem Opferstatus nicht ernst genommen werden und nicht anerkannt werden. Wir haben den sogenannten Amoklauf in München gehabt, Einkaufszentrum, was lange Zeit bagatellisiert wurde als Amoklauf eines Jugendlichen, der aber einen ganz, ganz stark rassistischen und insbesondere antiziganistischen Aspekt hatte, weil viele der Opfer aus der Community stammten. Ähnliches Bild in Hanau. Wir haben Probleme bis hin zu Mord und Totschlag und die müssen adressiert werden.
Welche Rolle spielt eigentlich das historische Bewusstsein für den Völkermord an den Sinti und Roma? Das hat ja sehr lange gedauert im Nachkriegsdeutschland, also das aufzuarbeiten. Und es wurde auch erst sehr spät als Völkermord anerkannt. Erst vor ein paar Jahren ist zum Beispiel auch erst ein zentrales Mahnmal entstanden. Warum ist diese Aufarbeitung erst so spät passiert?
Also ich würde fast schon anzweifeln, dass wir wirklich eine Aufarbeitung haben. Ja, wir haben ja einen doch sehr, sehr gelinde gesagt zögerlichen Umgang mit dem Thema. Sie haben richtig festgestellt, dass erst spät überhaupt vom Völkermord gesprochen wurde. Ich denke, es war Helmut Schmidt 1982. Und das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und dass bis dahin eben immer wieder Land auf Land ab und zum Teil bis heute behauptet wird, das hatte ja damals nichts mit der Herkunft dieser Menschen zu tun, sondern es sei Kriminalitätsbekämpfung. Ich erzählte gerade in dem Verfahren in Brandenburg, um das KZ Sachsenhausen geht, eine Sintisa, deren Vater im Lager ermordet wurde. Und bedrückend ist, das, was sie erzählt, und zwar nicht nur das, was bis 45 geschah, sondern das, was anschließend geschah. Dass die gleichen Polizeibeamten aus dem Dorf, die den Vater geholt hatten, nach dem Krieg einfach weiter die Familie und die Community drangsalierte. Wir haben Fälle, wo Entschädigungsanträge gestellt wurden und die Gerichte das ablehnten mit der Begründung, dass es sei um Kriminalität gegangen und nicht um Rasse. Und dass dann in diesen Verfahren, und das muss man sich mal vorstellen, als Zeugen geladen waren Teile des Polizeiapparats, die damals an der Verfolgung und Vernichtung beteiligt waren. Das heißt, die Mörder wurden gefragt nach ihrer Einschätzung. Und natürlich, allein schon um sich selber zu rechtfertigen, müssen sie dieses Narrativ von den Kriminellen, sind sie in Roma, aufrechterhalten. Und wir haben uns nicht damit beschäftigt. Wir haben uns nicht auseinandergesetzt. Wir haben das alles nicht getan, was wir hätten tun müssen. Und wenn wir das getan hätten, dann wäre die Situation heute eine andere.
Hängt das vielleicht auch mit einer gewissen Distanz, ich sag mal, der deutschen Mehrheitsgesellschaft zusammen, dass man nie diese Bevölkerungsgruppe als Teil einer Gesamtheit, einer gesellschaftlichen Gesamtheit akzeptieren wollte, respektieren wollte, bis heute letztlich?
Ja, man muss Menschen fremd machen, damit man sie als Fremde behandeln und ihnen selbstverständliche Rechte vorenthalten kann. Ja? Und tragisch ist ja, wahrscheinlich hat jeder Bundesbürger in seinem bekannten Kollegenkreis Angehörige der Minderheit. Aber der Diskriminierungsdruck, der Ausgrenzungsdruck ist so groß, dass die meisten Menschen einen wichtigen Teil ihrer Identität verschweigen. Ja? Dass nach außen das nicht kommuniziert wird. Und dadurch kann man dieses Bild von dem fremden Zinnigen Roma natürlich noch einmal leichter bedienen, weil die einzigen, die man wahrnimmt, sind Armutsflüchtlinge aus dem Kosovo. Ja? Und da kommt auch so ein gewisser Sozialdarwinismus durch, der dann im Resultat damit endet, dass es so getan wird, als gäbe es die Menschen nicht. Und wenn es sie doch gibt, dann als Problem.
Diese gesellschaftliche Distanz, die beruht, wie Sie haben es ja gesagt, oft auf falschen Bildern. Aber es gibt sie ja in der Mehrheitsgesellschaft. Man kann sie ja nicht wirklich wegreden. Wie kann sie überwunden werden?
Ich glaube, wir beides machen müssen. Wir müssen den Finger in die Wunde legen. Wir müssen da, wo ganz offenkundig Lügen, Halbwahrheiten und die Vermehrung stattfinden, das Wort erheben. Wir müssen auf problematische Aspekte hinweisen, wie zum Beispiel diese Clan-Diskussion, den Clan-Diskurs mit Großfamilien und all diesen Sachen, wo teilweise ich Kontinuitäten in der Art und Weise, wie die Betroffenen gezeichnet werden, sehe. Wir müssen diese Dinge ansprechen. Und das andere ist aber auch, dass wir der reichhaltigen, der vielfältigen Landschaft innerhalb der Minderheit, dass wir denen helfen, sichtbarer zu werden, dass wir ihnen helfen, Themen auf die Agenda zu setzen, dass wir sie sichtbarer machen.
Sichtbarkeit ist ja auch eine Frage, wie man spricht, welche Sprache man verwendet. Ein Wort, was man noch vor Jahren ganz ja, selbstverständlich benutzt hat, was aber inzwischen längst umstritten ist und auch eigentlich auch, ich sag mal, im bewussteren Teil der Gesellschaft eigentlich auch nicht mehr verwendet wird, das Z-Wort, was ich jetzt hier auch nicht aussprechen möchte, aber viele benutzen es nun mal. Welche Rolle spielt das für Sie, diese Debatte?
Sprache ist wichtig. Ja. Dieses Z-Wort, auf das Sie ansprechen, ich habe das in meiner Kindheit und wahrscheinlich bis vor 15, 20 Jahren auch benutzt. Aber ich habe realisiert, dass im Laufe der Zeit ja, dieser Begriff assoziativ als ein Begriff der Abwertung und der Hetze geworden ist und dass Betroffene diesen Begriff nicht mehr akzeptieren. Und ich glaube, dass sich manche generell schwer tun, dass plötzlich die Betroffenen auch sagen, so und so ist es. Und ich glaube, dass wir einfach verstehen müssen, dass das auch nicht schlimm ist, ne? Wenn man irgendwann realisiert, dass es nicht mehr okay, dass es nicht schlimm ist für uns selber und für unsere Umwelt, wenn wir Dinge überdenken. Ich habe vor einiger Zeit so einen englischen Klassiker gesehen mit Roger Moore aus der Anfang der 70er. Und da sagt ein Freund von dieser Figur, Roger Moore, dass man mal losgehen sollte. Und er antwortet, na, was soll denn die jüdische Hass? Das kann man argumentieren, ja, damals war das normal, ja. Aber man kann auch argumentieren, das war damals schon schlecht. Nur sind wir heute so weit zu akzeptieren, warum es schlecht ist und warum wir das in so eine Sprache nicht mehr pflegen sollen.
Mehmet Demirgüler, der Anwalt, ist der erste Antiziganismus-Beauftragte der Bundesregierung. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.